Von Tag zu Tag mit Natascha Konopitzky.
Herzlich willkommen. Einschüchterung der Bevölkerung, Fälschung von Wählerverzeichnissen, Zerstörung von Wahlunterlagen, Stimmenkauf, Manipulation bei der Auszählung. Das sind einige der Probleme, die im Laufe einer Wahl auftreten können. Unser heutiger Gast, der Diplomat und Wahlbeobachter Gunter Neumann, kennt sich mit Wahlfälschung aus. Schönen guten Tag, Herr Neumann.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung.
Gunter Neumann ist Vizepräsident des Herbert C. Kellmann Instituts, engagiert sich bei Dialogprojekten in Krisenregionen, wie zum Beispiel dem Nahen Osten, und ist weltweit für die EU, die OSZE, die UNO und diverse NGOs als Wahlbeobachter tätig. Wie läuft eine Wahlbeobachtungsmission ab? Welche Rolle nehmen Wahlbeobachter ein? Und fördert Wahlbeobachtung die demokratischen Verhältnisse in einem Land? Das sind die Fragen, über die wir heute sprechen wollen. Herr Neumann, letzte Woche haben ja die EU-Wahlen stattgefunden und auch die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass in der EU keine Wahlbeobachter eingesetzt waren. In der Ukraine sehr wohl. Da hat man ja schon im Vorfeld gehört, dass Wahlmitarbeiter entführt wurden und Wahlunterlagen und Büros zerstört wurden. Das heißt, meine erste Frage wäre da gleich, in welchen Ländern kommen denn Wahlbeobachter zum Einsatz?
Grundsätzlich kommen Wahlbeobachter in solchen Ländern zum Einsatz, die wir als junge Demokratien bezeichnen würden, oder in Ländern, wo ein Konflikt war oder vor kurzem zu Ende gegangen ist. Das sind zum Teil Länder in Südosteuropa, in Zentralasien, aber natürlich sehr stark auch in der südlichen Hemisphäre, in Afrika, zum Teil in Lateinamerika oder in Süd- und Südostasien.
Also Länder, in denen quasi die Demokratie noch auf wackeligen Beinen steht. Sie sind letzte Woche aus Guinea-Bissau zurückgekehrt, waren dort als Wahlbeobachter bei den Präsidentschaftswahlen im Einsatz. Das westafrikanische Land ist ja eines der ärmsten Länder der Welt. Sie waren da am Land eingesetzt und ich habe ja eingangs so ein paar Möglichkeiten von Wahlfälschung erwähnt. Waren Sie da auch mit Wahlfälschung im weitesten Sinne konfrontiert?
Nein, nicht mit Wahlfälschung. Das ist erstaunlich, dass, wie Sie gesagt haben, Guinea-Bissau eines der ärmsten Länder der Welt ist. Das ist ein sehr kleines Land, kaum so groß etwa wie die Niederlande. Sehr arm, relativ schlecht entwickelt, aber es hat es geschafft, sehr gute und sehr saubere, sehr transparente Wahlen abzuhalten, obwohl die Bedingungen sehr schwierig waren. Ich war mehrfach in diesem Land. Ich war früher meistens in der Hauptstadt bei der zentralen Wahlbehörde. Diesmal am Land draußen, wo die Bedingungen besonders hart sind, besonders schwierig. Aber auch dort gab es in diesem vergleichsweise zu anderen Ländern sehr transparenten Prozess keine Art von Fälschung. Allerdings, das muss man zugeben, und das hat auch die EU in ihrem vorläufigen Statement festgestellt, schon auch verschiedene Formen von Stimmenkauf.
Wie sieht so ein Stimmenkauf oder wie kann so ein Stimmenkauf aussehen?
Je nach Land, natürlich kann das auf individueller Basis sein. Das kann sein, dass in manchen Ländern Leute mit ihrem Fotohandy den Wahlzettel nach dem Ausfüllen kopieren und sie bekommen dafür Geld. In anderen Ländern gibt es eine Art von Karussell, dass ein Wähler vor der Abstimmung, vor dem Wahllokal, einen schon für eine Partei ausgefüllten Wahlzettel in die Hand bekommt. Er oder sie geht rein und er muss einen weißen, nicht ausgefüllten Wahlzettel zurückbringen und der wird dann wiederverwendet. Also diese Dinge gibt es, das gab es in Guinea-Bissau nicht. Dort gab es eine Art von Stimmenkauf auf eher kollektiver Ebene am Land, dass etwa in kleinen Dörfern dem Dorfältesten ein Fahrrad gegeben wurde oder es wurde auch ein Dorf mit Solarpanelen ausgestattet, was an und für sich eine gute Sache ist, allerdings nicht mehr so gut ist, dass die Solarpaneele nach der ersten Wahlrunde zum Teil wieder abtransportiert wurden, weil das Ergebnis aus Sicht des Spenders doch nicht so gestimmt hat. Also das zeigt aber auch eine gewisse Reife der Leute, dass sich die Menschen nicht unbedingt kaufen lassen. Sie nehmen Geschenke durchaus entgegen, das heißt aber nicht, dass sie dann entsprechend sich auch immer im Sinne des Käufers, des Spenders auch so verhalten.
Das heißt, der Präsidentschaftskandidat übergibt dann dem Dorfältesten diese Solarpaneele oder Fahrräder und verlangt aber im Gegenzug keine Bestätigung dafür, dass wirklich so gewählt wird, wie er es sich wünschen würde?
Nicht auf individueller Basis natürlich, weil dort, es gibt auch wie bei uns ein Wahlgeheimnis für die Einzelnen, aber es ist wie bei uns auch, sind die Sprengelergebnisse dann nach der Wahl werden publiziert, die werden an einem Baum angeschlagen im Dorf und sie werden dann in die Distriktshauptstadt und auch in die Hauptstadt weitergeleitet und sie sind einsehbar. Das heißt, die Partei des Präsidentschaftskandidaten kann dann feststellen, welches Dorf hat mehrheitlich in die eine oder andere Richtung gestimmt. Und das ist natürlich transparent, genauso wie bei uns.
Wahlbeobachtung funktioniert so, dass man als Wahlbeobachter nicht eingreift in die Wahl. Das heißt, man sammelt einfach Informationen, man beobachtet, wie schon der Name sagt. Jetzt haben Sie erzählt, wie es in Guinea-Bissau war. Was kann man denn da tun, wenn man aber direkt quasi so einen, weiß nicht, Stimmenkauf oder eine Wahlmanipulation miterlebt? Muss man da einfach dann dort stehen und zusehen dabei und schreibt das quasi mit? Oder wie läuft das ab? Hat man da irgendwie die Möglichkeit zu sagen, Achtung, vielleicht kann man da jemand zur Hilfe holen?
Nein, das kann man nicht. Das ist richtig. Wir beobachten. Wobei zu sagen ist, dass natürlich die Beobachtung des am Wahltag nur eine ganz, ganz kleine, aber natürlich ein wichtiger Teil ist der Wahlbeobachtung. Der wichtigste Teil findet schon Monate und Wochen vorher statt, wenn Experten für Medien, für Finanzierung, für Logistik aus der EU in diesem Fall vor Ort sind, die Dinge beobachten und hier sehr wohl periodisch Empfehlungen abgeben an die zentrale Wahlbehörde. Das ist manchmal das Innenministerium wie bei uns, das ist aber manchmal auch eine regierungsunabhängige Behörde. Also hier gibt es Empfehlungen. Am Wahltag selbst können wir zwar dann auch den zuständigen Behörden sagen, was wir beobachtet haben, aber grundsätzlich berichten wir als einzelne Wahlbeobachter an die Mission, die Informationen sammelt und dann ein Gesamtbild und ein Gesamtstatement abgibt, ein vorläufiges am Tag nach der Wahl und ein endgültiges mit Empfehlungen an die Wahlbehörde dieses Landes für die nächsten Wahlen. Das findet dann meistens so erst nach 2 Monaten etwa statt, wenn alles aufgearbeitet ist. Aber es soll vermieden werden, dass einzelne Wahlbeobachter ihren persönlichen Eindruck nehmen und den kommunizieren an die Presse oder wo auch immer, weil erst das Gesamtbild verschafft natürlich dann einen Eindruck, der auch für das gesamte Land zutrifft.
Und ist es Ihnen aber schon mal passiert, dass Sie in so einer Situation waren, nämlich Wahlfälschung im weitesten Sinne des Wortes beobachtet haben und gerne halt eingegriffen hätten? Jetzt rein so vom menschlichen Impetus her zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwas tun, weil da
natürlich, das läuft ist sehr
es nicht,
menschlich,
geht es nicht mit rechten Dingen zu.
Das ist sehr menschlich, Frau Konopitzki. Natürlich ist das schon passiert und man ist dann ordentlich herausgefordert, dem zusehen zu müssen, was hier passiert. Wobei natürlich diejenigen, die dann fälschen.
Nennen?
Ein Beispiel ist etwa, wenn in einem Wahlsprengel Beisitzer und Beisitzerinnen verschiedener Parteien anwesend sein sollten. Und es stellt sich heraus, die wurden nicht zugelassen, sondern sie wurden ersetzt von Beisitzern einer einzigen, nämlich der Regierungspartei. Und natürlich ist auch dann das Ergebnis, wenn man bei der Auszählung dabei ist, dass Beisitzer von verschiedenen Parteien da sein sollten, aber es gibt überhaupt keine Stimme für die. Dann ist man natürlich sehr nervös, aber man kann es nur zur Kenntnis nehmen und es fließt dann ein in den Bericht der Mission über die Wahlen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mit Gunter Neumann, er ist Diplomat, Konfliktexperte und Wahlbeobachter, sprechen wollen, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir sind unter 0800 22 69 79 erreichbar. 0800 22 69 79. Sie haben schon erwähnt, dass Wahlbeobachter nicht nur im Wahllokal sitzen am Tag der Wahl und dann bei der Auszählung den Wahlhelfern über die Schulter schauen. Wahlhelfer, also Wahlbeobachter sind schon lange vor der Wahl im Land. Wie kann man sich jetzt den Alltag eines Wahlbeobachters vorstellen? Was sind da so die Aufgaben? Was macht man da?
Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass Sie nicht von den Experten unter uns sprechen, die wirklich für ein Spezialgebiet schon Monate vorher da sind und den gesamten Prozess beobachten, sondern vom Gros des Teams, dann kommen wir an im Land. Wir werden einmal informiert über die Situation, sei es sicherheitsmäßig, wie schaut die Parteienlandschaft aus, wie ist das Wahlsystem. Denn es ist von Land zu Land verschieden. Wir wissen das schon in Europa, dass in Großbritannien ein Mehrheitswahlsystem ist und bei uns ein Verhältniswahlsystem. Also wir informieren uns darüber, dann über die Situation in den einzelnen Gebieten, über die Mediensituation. Nach 3 Tagen in der Hauptstadt geht es dann, werden wir aufgeteilt. Einige von uns bleiben in der Hauptstadt und beobachten die Prozesse in der Nähe der Hauptquartiere mit den Schlussveranstaltungen, aber auch mit den Wahlbehörden. Und andere von uns gehen in Provinzhauptstädte. Zum Teil sind dort bereits Kollegen wochenlang vor Ort gewesen. Die informieren uns wieder über die Situation in der Provinz. Und dann gehen wir meistens in kleinere Städte, sind dann auf uns gestellt für etwa eine Woche und dort kontaktieren wir wiederum die Vertreter der Parteien vor Ort, die Vertreter von NGOs, soweit es die gibt, vom Militär, von Polizei. Wir stellen uns natürlich vor, das Ganze ist, unsere Beobachtung ist ja auf einer legalen Basis, einer Einladung der Regierung des Landes. Wir sind nicht einfach vor Ort und fahren herum, sondern wir sind auf Basis eines Kooperationsabkommens. Wir haben, wenn es andere Landessprachen gibt, einen Dolmetscher vor Ort. Die Wahlmissionen finden meistens in entweder Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch statt. In Guinea-Bissau war es Portugiesisch, aber am Land draußen werden zum Teil noch regionale Sprachen gesprochen, gibt es einen Dolmetscher. Und wir gehen da natürlich schon verschiedenen Dinge nach, die uns zur Kenntnis gebracht werden, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, wir sind dann schon relativ gezielt in unserer Vorgehensweise. Am Wahltag selbst sind wir zu Wahlbeginn in einer Wahlzelle, schauen uns das an, fahren, sind jeweils eine halbe Stunde in den Sprengeln und sind dann in einem Wahllokal, das wir uns ausgesucht haben, weil dort ein Verdacht besteht, vielleicht, dass hier etwas wiederum nicht ganz in Ordnung geht. Wir beobachten die Auszählung, wir beobachten dann den Transport der Wahlunterlagen zur regionalen Wahlbehörde, sind dann die Nacht über, den nächsten Tag, vielleicht noch eine Nacht bei der Zusammenzählung der Ergebnisse dabei und dann irgendwann einmal fahren wir in die Hauptstadt zurück, berichten wieder, wobei wir während des Tages schon im Stundenrhythmus natürlich berichten, um hier ein Bild zu vermitteln, wie läuft der Wahltag ab.
0800 22 69 79 0800 22 69 79, die Nummer zu uns ins Studio. Wir sprechen mit Gunter Neubern zum Thema Wahlbeobachtung und der Herr Heinzel hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Herr Heinzel.
Ja, guten Tag. Ja, meine Frage richten sich an den Adressaten und den Absender. Das heißt, wer entscheidet aufgrund wovon, ob Wahlbeobachter entsendet werden? Punkt 1 und Punkt 2. Wie weit ist man vom Goodwill des jeweiligen Landes abhängig, dass die auch angenommen werden? Und wenn es Probleme gibt, gibt es da irgendwelche Mittel oder Vorgangsweisen, um das doch zu erreichen, durchzusetzen? Ja, danke.
Vielen Dank, Herr Heinzel. Wovon hängt es ab, ob ein Wahlbeobachter geschickt wird, ob Wahlbeobachter geschickt werden?
Ich danke dem Herrn Heinzel für die sehr gute Frage. In Europa gibt es 2 Organisationen, die Wahlbeobachter entsenden. Das ist die OSZE, die tut das für den Bereich Europa und der ehemaligen Sowjetunion, also von der Ukraine bis Kasachstan. Und die EU beobachtet Wahlen außerhalb Europas und dieses Bereiches, also das heißt Asien, Restasien, Afrika und Amerika. Die Entscheidung, ob und wohin eine Wahlbeobachtung entsandt wird, ist Teil der europäischen Außenpolitik und Sicherheitspolitik, Entwicklungspolitik. Wir reden sehr oft bei der EU von der Gurkenkrümmungsverordnung. Wir sprechen davon, dass die EU ganz böse ist, weil sie Migranten abhält am Mittelmeer und sie ertrinken lässt. Aber wir sprechen natürlich relativ wenig von dem, was die EU auch an Positiven tut in entwicklungspolitischem Bereich. Die EU ist der größte Entwicklungshilfegeber weltweit, weit vor den USA oder anderen. Und wir wissen, dass Entwicklung nur möglich ist, wenn einerseits Friede in einem Land herrscht, also Konflikte gelöst werden, und andererseits, wenn es auch Partizipation, also Teilnahme der Bevölkerung gibt. Und dafür ist Demokratie, eine funktionierende Demokratie, ausschlaggebend. Wir wissen alle, dass Wahlen noch keine Demokratie allein machen. Sind dafür Checks and Balances notwendig? Verzeihen Sie diesen Ausdruck. Also einen Rechnungshof, der kontrolliert, wie die Dinge stattfinden. Minderheitenrechte, dass nicht eine Mehrheit ethnisch oder wie auch immer über die Minderheit bestimmt. All das. Aber eine Basis ist sicherlich, sind auch Wahlen. Und die EU entscheidet dann nach Konflikten, nach Schwerpunktgebieten, wohin Wahlbeobachter entsandt werden. Wie gesagt, sehr oft in Post-Konflikt-Ländern. Aber auch nicht in allen. Es muss ein Mindeststandard gegeben sein. Und es muss eine Einladung des Landes geben, denn die EU schickt keine Kommissare, die bewaffnet vielleicht sind, sondern das muss ein Mindeststandard demokratiemäßig, aber auch sicherheitsmäßig geben. Also nach Somalia gibt es im Moment keine Wahlbeobachtung. Es gibt eine Einladung eines Landes, aber die EU lehnt alle Einladungen auch ab. Letztes Beispiel war Algerien. Weil die EU sagt, nein, die Mindeststandards sind nicht gegeben, demokratiepolitisch oder sonst wie. Wir hatten bereits zuletzt einmal, also die EU hat Empfehlungen abgegeben, die wurden nicht umgesetzt und deswegen werden keine Wahlbeobachter entsandt. Also das ist, es muss einerseits das Land zustimmen, ein Interesse haben, dass der Prozess auch international anerkannt wird und da vielleicht dann auch dafür entwicklungspolitische Gelder fließen von Seite der EU. Und natürlich, die EU muss ein Interesse haben, dass der Prozess auch ein Minimum an Standards erfüllt, also nicht, dass eine Wahlbeobachtung nicht nur Feigenblatt ist. Aber grundsätzlich ist es ein ganz wichtiger Teil der EU-Außenpolitik und auch Entwicklungspolitik.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum holt sich ein Land, dessen Demokratie auf wackeligen Beinen steht, beziehungsweise dessen Präsidenten nicht wirklich das Interesse an einer demokratiepolitischen Entwicklung haben, Wahlbeobachter ins Land? Sie haben jetzt gemeint, dass auch Entwicklungsgelder daran gekoppelt sind, an diese Wahlbeobachtung. Also kann das funktionieren? Kann quasi diese Kopplung zwischen monetärem Anreiz, also es gibt Entwicklungsgelder und dafür müsst ihr ein bisschen mehr Demokratie machen? Ist das nachhaltig?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist alles wie im menschlichen Leben immer suboptimal. Es ist nie optimal, aber es funktioniert in vielen Ländern relativ gut. Einerseits ist es eben an monetäre Anreize indirekt geknüpft. Andererseits werden auch Prozesse manchmal finanziert. Jetzt zum Beispiel Guinea-Bissau. Das Land hätte nicht die Möglichkeiten, einen Wahlprozess allein finanziell oder auch logistisch durchzuführen. In diesem Fall etwa hat die EU sehr viel an Finanzierung für die Wahlen geleistet, in Arbeitsteilung mit der UNO, UNDP, also das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, hat die Logistik der Wahlen unterstützt und die ganzen Wahlunterlagen wurden etwa in Südafrika gedruckt. Auch die Afrikanische Union ist eine der Organisationen, die Wahlbeobachter entsendet. Also es ist nicht nur Europa, tut das, sondern auch die Afrikanische Union etwa selber oder auch die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft oder die ECOWAS, die Gemeinschaft westafrikanischer Staaten, um jetzt nur mal beim Beispiel Afrika zu bleiben.
0800 22 69 79, der Herr Civici hat uns angerufen. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
Ja, das haben Sie. Schönen guten Tag. Name ist Kerem Civici. Ich hätte eine Frage. Ich bin türkischer Staatsbürger. Und vor kurzem gab es in der Türkei die Wahlen. Diese zwei Methoden, die Herr Neumann uns gesagt hat, also Stimmzettel fotografieren oder mit einem schon ausgefüllten Stimmzettel reingehen und mit dem dann rausgehen. Wir haben immer wieder diese Methoden in der Türkei gehört und viele haben auch das miterlebt. Eine weitere Methode war zum Beispiel bei der Stimmzettelzählung, dass Strom in verschiedenen Städten der Türkei ausgegangen ist. Oder man hat den Menschen Lebensmittel verteilt oder so. Haben Sie vielleicht von solchen Ereignissen gehört oder wurde das in der Türkei auch beobachtet so entsprechend? Danke.
Vielen Dank, Herr Civici.
Grundsätzlich ist es so, dass die Türkei ein Teil der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist und die EU deshalb dort nicht beobachtet. Wie schon eingangs erwähnt, beobachtet die EU nur außerhalb des Bereichs der OSZE. Natürlich gibt es in sehr, sehr vielen Ländern diese Art von Stimmen kaufen. Das gibt es auch innerhalb der Europäischen Union. Also machen wir uns keine Illusionen, dass diese Dinge nur weit entfernten Ländern passieren. Aber in diesem konkreten Fall kann ich zur Türkei nicht sagen, weil ich dort nicht als Wahlbeobachter tätig war. Der Herr hat selbst über Dinge berichtet, die ich hier nicht anzweifeln möchte, aber ich möchte sie auch nicht bestätigen, weil ich nicht in der Position bin, das zu tun.
Die Frau Manovada möchte mit uns sprechen. Schönen guten Tag, Frau Manovada.
Ja, grüß Gott. Ich hätte nur eine Frage. Wie laufen Wahlen in Ländern mit hoher Analphabetenrate ab?
Vielen Dank.
Eine sehr, sehr gute Frage. Guinea-Bissau ist eines dieser Länder mit einer Analphabetenrate nahe 80%. Einerseits gibt es relativ viel auch von der EU und der UNO finanzierte Erziehungsmaßnahmen oder Informationskampagnen, wo bis in die Dörfer die Leute informiert werden, wie schauen Stimmzettel aus. Das wird ihnen groß gezeigt. Die Stimmzettel sehen etwas anders aus als bei uns, wo nur eine Partei oder das Kürzel einer Partei ist. In diesen Ländern sind die Stimmzettel farbig. Relativ groß drauf ist das Emblem der wahlwerbenden Partei. Die apparieren sehr stark mit Farben, die sehr eingängig sind, die Leute auch kennen, zum Teil über die T-Shirts, die von den Parteien verteilt werden, aber auch über sonstige Informations- oder sagen wir Wahlwerbung. Und dazu kommt noch, dass die Köpfe, also die Fotos der Kandidaten auch auf den Stimmzetteln drauf sind. Das heißt, das erkennen die Leute. Und dann gibt es in den Wahlzellen, dort wo die Leute abstimmen, das kann auch hinter einem Mangobaum sein, gibt es dann neben einem Stift auch noch ein Stempelkissen, wo die Analphabeten mit ihrem Finger drauf tippen können und dann auf dem Stimmzettel das machen können. Man kann natürlich jetzt hier argumentieren, naja, dann hat man eigentlich einen Abdruck, das ist ein Fingerabdruck, aber ich glaube, da denken wir etwas zu weit in diesen Ländern, dass das dann rückverfolgt wird. Nein. Aber die Frage ist berechtigt, weil natürlich für eine funktionierende Demokratie ist Bildung ganz ein wichtiger Punkt und man kann Demokratie, Wahlen nicht separat betrachten. Das ist Teil eines großen Entwicklungspaketes und da gehört eben Bildung dazu, da gehört natürlich Gesundheit dazu und viele andere Dinge.
Jetzt stellt sich die Frage, ob dann Wahlen in Ländern, wo es eben demokratiepolitisch große Defizite gibt und wie Sie jetzt auch den Fall von Guinea-Bissau beschreiben, ob es da dann überhaupt einen Sinn macht, Wahlen abzuhalten?
Auch das ist eine sehr berechtigte Frage, vor allem in Ländern, wenn wir aus Ländern kommen, wo, wie wir bei den jüngsten EU-Wahlen gesehen haben, bei uns ein großes eine Demokratiemüdigkeit ist oder zumindest Wahlmüdigkeit. Bei uns knapp die Hälfte, in unserem Nachbarland Slowakei 13%, das ist beängstigend. Umso erstaunlicher ist es, wenn man in Ländern ist, wie im Beispiel Guinea-Bissau, wo eine Wahlbeteiligung von fast 80% war. Und selbst in der Stichwahl jetzt deutlich über 60%, die Begeisterung der Menschen zu sehen, teilnehmen zu können, teilnehmen zu dürfen, dass die Dinge nicht mehr von oben herab nur entschieden werden, dass nicht mehr nur einer für das Dorf nach feudalem System entscheidet, sondern dass jeder Einzelne mitbestimmen kann. Das ist ganz, ganz berührend zu sehen und zu verfolgen. Wobei natürlich immer klar ist, die Frage ist, wie weit schlägt das dann auch in der Regierung durch oder machen dann die Gewählten doch wiederum in der Hauptstadt das, was sie wollen? Sie haben Stimmen gewonnen manchmal und ich will das aber nicht allgemein sagen, gekauft. Sie haben Stimmen gewonnen, aber tun sie das dann für ihre eigenen Zwecke? Und ich glaube, wir wissen alle, dass Demokratie ein Work in Progress ist, verzeihen Sie den Anglizismus, also etwas, was sich ständig weiterentwickelt, auch bei uns. Wir diskutieren ständig darüber, wie können wir unsere Demokratie verbessern. Und wir wissen selbst, wir erleiden Rückschläge. Also das muss man auch diesen Ländern zugestehen. Aber es ist sehr berührend, immer wieder das zu sehen, wie sich die Leute beteiligen. Und letzten Endes sind doch die Länder, wo es eine Teilnahme der Bevölkerung, sei es jetzt bei nationalen Wahlen, aber auch bei Interentwicklung gibt, die deutlich nachhaltiger ist in anderen Ländern, als in anderen Ländern.
Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, man kann jetzt das westliche Modell der Demokratie nicht einfach nehmen und in Länder mit einem ganz anderen kulturellen Background einfach überstülpen. Also quasi auch so ein bisschen die Kritik eines paternalistischen Vorgehens. Da kommen jetzt die weißen Europäer nach Afrika, nach Asien und sagen, so muss das jetzt funktionieren. Was sagen Sie zu einem Vorwurf?
Berechtigter Nicht-Einwand, aber etwas ein Argument, das man beachten muss. Überstülpen geht gar nichts. Wir haben diese Dinge gesehen, etwa am Beispiel Irak oder am Beispiel Afghanistan. Man kann kein Modell oder man kann Demokratie nicht exportieren und vor allem nicht gewaltsam. Die Frage ist natürlich, was sind die Alternativen? Es gibt autoritäre Systeme, die recht erfolgreich sind. Nehmen wir China als Entwicklungsmodell, das wird oft genannt. Aber es ist die Frage, wollen wir das? Oder eine Partei, die entscheidet über alles bis zu der Frage, wie viele Kinder eine Frau bekommen darf und wer Kinder bekommen darf. Aber auch mit den allen negativen Begleiterscheinungen von forcierter Entwicklung, wie Umweltverschmutzung, wie sehr geringe Rechte, aber auch andere Probleme. Auch das ist nicht exportierbar. Und auf der anderen Seite neigen wir manchmal dazu zu denken, bevor der böse Kolonialismus nach Afrika beispielsweise gekommen ist, gab es Gesellschaften in einem schönen Urzustand. Die Realität ist natürlich meistens so, dass die meisten Gesellschaften relativ feudal waren, dass wenige bestimmt haben über viele, dass die Strukturen so sind, dass noch immer jemand, der Familienälteste oder die Familienälteste bestimmt, was geschieht in der Familie, ob die Mädchen beschnitten werden oder ähnliche Dinge. Das heißt, wir haben immer noch, glaube ich, und wir sollten uns da nicht verstecken, in Europa mit den Demokratien doch etwas geschaffen, das auch durchaus in anderen Gegenden der Welt funktioniert und es steht im Wettbewerb. Früher stand es im Wettbewerb mit den kommunistisch-sozialistischen Systemen, die massiv etwa in Afrika eingegriffen haben. Und heute ist es etwa der Islam bzw. manche Länder der islamischen Welt wie Saudi-Arabien, die sehr viel finanzieren. In Guinea-Bissau dringen vom Osten, vom Norden her zunehmend Koranschulen vor, Lehrer. Es werden Moscheen gebaut, die Mädchen werden verhüllt. Was gelehrt wird, dann ist der Koran. Und sind das die Modelle, die wir wollen, beziehungsweise ist das etwas, was wir uns vorstellen können? Es ist eher nicht. Also ich glaube, wir müssen uns mit manchen der Dinge, die in Europa geschaffen wurden, auch durchaus nicht verstecken.
Manchmal hat man aber vom unterschiedlichen kulturellen Background her vielleicht nicht so ganz den Zugang dazu, was ist denn eine freie, demokratische Wahl? Sie haben im Vorgespräch erzählt von Armenien. Wenn ich Sie bitten dürfte, das Beispiel nochmal zu nennen.
Ja, das ist ein kleines, interessantes Beispiel. Vor Jahren einmal in einem armenischen Bergdorf waren wir zur Öffnung eines Wahllokals lang vor der Öffnungszeit um 7 Uhr in der Früh. Und nachdem alles schon fertig war, fragte der Präsident, also der Vorsitzende des Wahlsprengels, ob es bei uns denn in Österreich auch dieses ungerechte System der geheimen Wahl gibt. Und ich dachte, ich hätte mich verhört. Ungerechtes System geheimer Wahl. Und ich habe ihn gebeten, das zu erklären. Und er sagte, naja, das ist ganz einfach. Es kommen Wahlkandidaten, wahlwerbende Parteien kommen in das Dorf, versprechen dies und jenes. Und dann setzt sich das Dorf zusammen und bespricht, wem dieser Kandidaten jetzt die Stimme gegeben wird. und das geschieht im Kollektiv und dann haben sich alle daran zu halten und das sollte doch gefälligst offen geschehen. Das ist eine Frage der Ehre, dass sich alle daran halten. Und dann geht jemand geheim rein und macht das Gegenteil, er bricht den Ehrenkodex. Also solche Dinge gibt es durchaus und das klingt natürlich jetzt nach kollektiver Entscheidung und demokratischen Urzustand, aber die Realität ist natürlich meistens so, dass diese kollektiven Entscheidungsprozesse einerseits ein Akt der Notwehr waren, immer gegen Fremdherrscher, gegen Khans, gegen Scheichs, gegen Kommissare, kommunistische, wie auch immer. Das Dorf hat zusammengehalten, mit einer Stimme gesprochen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese von nach außen hin scheinbar demokratischen Prozesse in einem Dorf sehr feudal geregelt wurden. Meistens hat der Reichste, der Herr, entschieden, wie das Dorf, wie die Untertanen abzustimmen haben. Also beim näheren Hinsehen sind diese Urformen von Demokratie heutzutage zumindest meistens nicht sehr demokratisch.
Sie waren schon fast auf allen Kontinenten im Einsatz. Ist es da auch manchmal gefährlich geworden? Also kann es als Wahlbeobachter auch manchmal gefährlich werden? Was waren denn so die schwierigsten Einsätze, die Sie erlebt haben?
Also ich habe mich persönlich nie wirklich gefährdet gefühlt. Es sind die Lebensbedingungen manchmal sehr, sehr schwierig vor Ort. Und das ist, manche Länder sind grundsätzlich einfacher. Meistens in Lateinamerika ist es einfacher als in Afrika. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich mich persönlich wirklich gefährdet gefühlt habe. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist die Aufnahme in den meisten Ländern auch durch unsere Partner und durch die Bevölkerung sehr offen, sehr herzlich und mit einer großen Freude, dass ihr Wahlprozess unterstützt wird, beobachtet wird und Anerkennung findet von außen. Also ich will nicht die Gefahren und die Schwierigkeiten überbetonen, sondern auch das Positive eigentlich.
Der Herr Krochodolski hat uns angerufen. Herr Krochodolski, wenn Sie bitte kurz Ihre Frage formulieren würden. Wir haben nur mehr 3 Minuten.
Ja, ich werde mich beeilen. Also ich freue mich, dass die Sendung stattfindet. Ich hätte aber nur einen Hinweis. Und zwar, da sind jetzt die Wahlbeobachtungen in fernen Ländern oft genannt worden. Aber ich merke, dass hier in Europa oder näheren Ländern auch Dinge einreißen, die eigentlich befremdlich sind. Wie zum Beispiel durchsichtige Wahlurnen, ja, wo eigentlich die Geheimhaltung nicht mehr absolut gewährleistet sein kann. Ja, hat sich zum Beispiel in der Ukraine sehr deutlich gezeigt. Manche haben den Stimmzettel nicht ins Kuvert reingebracht und haben das so reingeworfen. Mit dem Endeffekt, der Stimmzettel ist aufgegangen und man hat genau gesehen, was er gewählt hat. Ja? Oder was auch bemerkbar ist, was bei uns in Österreich auch gesetzwidrig ist, dass die Leute selbst
Herr Kohodolski, darf ich Sie unterbrechen, damit wir dem Herrn Neumann noch die Möglichkeit geben, kurz darauf zu antworten?
Ganz kurz, ich kenne diese Argumente natürlich mit den durchsichtigen Wahlurnen. Es gibt in sehr vielen Ländern durchsichtige Wahlurnen, gerade um zu verhindern, das, was man dieses Stopfen der Wahlurnen nennt, dass da vielleicht vor Wahleröffnung schon 100 oder 200 Kuverts drinnen liegen. Die Frage mit Kuverts, ja oder nein, ist eine wichtige. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass von außen sichtbar ist, wer wie abgestimmt hat. Abschließend will ich noch sagen, dass natürlich Demokratie und Wahl nicht allein seligmachend ist, aber es ist eine gute Form der Konfliktlösung. Alle österreichischen NGOs von Roten Kreuz über andere arbeiten im Bereich konfliktsensitiver Entwicklung. Das heißt, es wird nichts von außen aufoktroyiert, sondern möglichst gesucht nach Teilhabe in der Bevölkerung. Und unser menschliches Leben ist von Konflikten geprägt. Nicht nur das Herb-Kellman-Institut engagiert sich dafür, viele andere auch, für eine nicht nur Konfliktlösung, sondern Konflikttransformation. Wahlen sind davon ein wichtiger Bestandteil.
Hat die Anwesenheit von Wahlbeobachtern auch eine befriedende Wirkung auf den Wahlprozess?
In fast allen Ländern ja.
Vielen Dank, Herr Neumann, dass Sie bei uns zu Gast waren. Wissen Sie denn schon, wo Ihre nächste Mission Sie hinführen wird?
Nein, jetzt ist noch einmal Erholung von Guinea-Bissau angesagt und das kann noch etwas dauern.
Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren. Morgen in Von Tag zu Tag geht es um das Kindermuseum Zoom in Wien, das ein 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Museumsdirektorin Elisabeth Menasse-Wiesbauer ist zu Gast bei Johann Kneis. Natascha Konopitzky verabschiedet sich und wünscht einen wunderschönen Tag mit Radio Österreich 1.